Ist eigentlich ein guter Satz. Hm? Wenn es mich stört, würde ich es ändern.
Genau, also für mich ist beispielsweise dieses Jahr das Wort, das wichtigste Wort eigentlich Akzeptanz geworden. Und zwar bedeutet es für mich, Dinge, wie sie sind, zu akzeptieren. Entweder kann ich eine Situation ändern, dann ändere ich sie. Das heißt, ich akzeptiere die Veränderung. Oder ich sage, ich kann die Situation nicht verändern. Dann muss ich gucken, wie ich es zu meinen mache und es so zu akzeptieren.
Herzlich willkommen zum Kreativ-Corner-Podcast. Ich bleibe jetzt dabei. Der allererste Gast ist tatsächlich Thomas Fähnrich, seines Zeichens Fotograf. Und er stammt aus der schönen Stadt Köln. Und ich würde sagen, sag doch mal kurz was zu dir selber.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf, Stefan. Mein Name ist Thomas Fähnrich, hast du ja schon erwähnt. Ich bin Fotograf im Bereich People, Sport und Lifestyle und ja, arbeite für Kunden in der Werbung, in der PR und da hat es mich hinverschlagen.
Da hat es dich hinverschlagen und wie wir im Laufe der Folge noch, glaube ich, herausarbeiten werden, nicht ganz zufällig. Wir starten am besten mal mit den drei Fragen, auf die du spontan antworten solltest, damit die HörerInnen dich schon mal ein bisschen besser kennenlernen. Was war dein erster bezahlter Job im Bereich Fotografie?
Ich glaube, das wird mit der Sportfotografie zu tun gewesen haben, sein, wie auch immer man es bezeichnen mag. Nein, das müsste definitiv ein Fußballspiel gewesen sein. Ich kann jetzt nicht sagen, welches. Vielleicht auch Eishockey, weil als ich damit angefangen habe, Geld zu verdienen, habe ich für eine Sportfotoagentur angefangen und habe quasi hier in der Region, also Köln, Leverkusen, im Grunde fast alle Fußball, Eishockey, Basketball, Handballspiele fotografiert. Also in diesem Bereich wird es wohl was gewesen sein.
Ah, krass. Okay. Also tatsächlich auch wirklich Eishockey und noch ein paar andere Sportarten.
Genau, also ich war quasi Stammgast bei den Kölner Haien, beim 1. FC Köln. Ich glaube, ich habe auch Leverkusen recht früh mitgemacht. Dann haben wir hier die Kölner Basketballverein in der Bundesliga gehabt. Rheinstars, glaube ich, hießen die damals. VfL Gummersbach hat noch in der Köln Arena gespielt zu dem Zeitpunkt. Das waren so die Sachen.
Die nächste Frage schließt so ein bisschen daran an. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten, wenn du das Wissen von heute hättest?
Boah, gute Frage. Weiterhin alles so zu machen, wo man die Lust drauf hat. Also gar nicht einen Plan verfolgen, weil bei mir hat sich auch vieles im Laufe dessen gewandelt. Wie gesagt, ich habe mit der journalistischen Pressefotografie für Agenturen angefangen. Jetzt bin ich im Bereich Werbung und PR gelandet. Hätte ich mir damals nicht vorgestellt. Und das sind so Sachen, die sich ergeben haben. Und von daher einfach gucken, wo liegt die Motivation und die verfolgen.
Würde ich, glaube ich, meinem auch raten, fast schon, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen was man nach einer längeren Berufskarriere, wie auch immer man das nennen mag, die auch gleichzeitig aus einer Leidenschaft heraus wächst, glaube ich, oft so eine Sache, die man seinem jüngeren Ich vielleicht raten wollen würde.
Ja. Definitiv, ja.
Die dritte Frage schließt so ein bisschen daran an. Was ist dein peinlichster Moment, der dir im Job jemals passiert ist, wo du heute noch sagst, egal was ist, das ploppt so alle paar Monate, Jahre mal auf und ich denke so, um Gottes Willen, was da passiert?
Peinlich? Eher gar nichts. Also wüsste ich jetzt nicht.
Wirklich?
Nee. Unangenehm eher. Ja, also das hat dann vielleicht auch eine technische Geschichte. Ich weiß noch, ich habe damals recht viel für den Sender Super RTL fotografiert. PR-Aufnahmen. Und dann war irgendwann der original amerikanische Kermit the Frosch in der Sendung. Und das war alles gut. Und dann war aber auch, oder es war Disney, ich weiß nicht mehr, Super RTL oder Disney. Und dann war aber auch ein relativ hoher Verantwortlicher von des jeweiligen Fernsehsenders da. Und ich habe ihn zusammen mit der Figur Kermit fotografiert. Und irgendwie durch einen dummen Zufall fehlten am Ende des Tages genau diese Motive und ich konnte sie ihm nicht schicken. Und das ist was mir definitiv immer in Erinnerung geblieben ist. Ja.
Und zwischen sicher und sicher. Ja. Krass. Ja, wahrscheinlich irgendein frühes Speicherkartenfehlerformat. Das war immer Fehlerkorrektur nicht gesessen oder sonst was halt, ne?
Ja, das noch nicht mal weniger. Also wir haben in den Rechner rein fotografiert, weil Kermit halt auch, also der Spieler von Kermit musste halt immer Kermit sehen. Also es durfte kein Bild gemacht werden, was er quasi nicht freigegeben hat, weil dann die Augen richtig sein mussten und alles. Das heißt, wir haben halt live fotografiert und wenn er gesagt hat, jetzt kannst du einen Auslöser drücken, weil alles richtig eingerichtet war, habe ich auf den Auslöser gedrückt. Und dementsprechend habe ich halt schon auf den Rechner fotografiert, aber irgendwie waren die Bilder dann nicht da.
Ach so, die müssen das natürlich sehen. Klar, Logo. Ja. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich dachte, irgendwann machen die das intuitiv und können das und wissen, wo die Augen sind. Also kennen ihre Handbewegung oder, das ist ja komplizierter bei solchen Figuren, ne? Logischerweise.
Genau, ja.
Ach, der musste das immer sehen. Ja, weil live mit Spiegeln. Mit Spiegeln wahrscheinlich.
Auch mit Monitoren. Genau, er hat ja dann, die Kameras sind ja dann gespiegelt, beziehungsweise sind ja auch am Monitor angeschlossen. Das heißt, er hat einen eigenen Monitor und sieht dann immer, welche Kamera gerade aktiv ist und wie die Figur dann zum Monitor erscheint. Ja.
Hattest du vorher schon mal mit sowas zu tun dann, mit solchen Figursachen?
Gar nicht,
Gar nicht, das war auch das allererste Mal.
Genau, ja. Aber das sind halt auch so Herausforderungen, die mag ich ganz gerne, wenn man einfach ins kalte Wasser geschmissen wird.
Ja, warst du da schon so lange drin, dass du dann cool geblieben bist, obwohl sich das Setting sozusagen, das was man gewohnt ist, ändert, also auch die Anforderungen? Oder war es eher so ein Ding, wo du gesagt hättest, oh, da bin ich jetzt schon noch ein bisschen nervös, aber ich lasse es keinem merken?
Ich denke mal so ein Mix aus beiden zum damaligen Zeitpunkt. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber eine Grundnervosität war recht lange bei mir immer da. Aber währenddessen wusste ich halt auch immer, was ich kann und konnte mich darauf verlassen.
Ja. Ich glaube, diese Grundnervosität hört selten auf, so. Aber man verlässt sich halt immer auf sein Handwerk. Also das, was man kann. Ich glaube, das geht vielen so. Geht mir auch tatsächlich so. Bei manchen Sachen, man sagt halt bei vielen Sachen auch, ja klar, mache ich.
Okay. Genau, aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt, also richtig nervös bin ich nicht mehr, aber wenn so eine kleine Grundanspannung da ist, hält auf jeden Fall auch meine Konzentration hoch und deswegen ist das auch nichts Negatives, also sollte nichts Negatives sein, sofern man nicht komplett verunsichert ist, dann wäre es glaube ich falsch, dann wäre auch der Job falsch in dem Sinne, aber eine leichte Grundnervosität oder Angespanntheit hält bei mir zumindest dann auch die Konzentration hoch.
Das sagen viele und würde ich jetzt auch spontan so sagen. Aber
kann ich unterschreiben.
Ich weiß, dass ich am Anfang bei vielen Sachen sehr blauäugig rangegangen bin. Im Sinne von, wird schon schief gehen. Gerade bei Sachen, die man zum allerersten Mal gemacht hat. Aber ich glaube, das Learning by Doing ist auch manchmal das Spannende. Das sollte man das nicht unbedingt bei sehr teuer produzierten Shootings machen.
Könnte fehl am Platz sein, kann aber auch funktionieren. Das ist halt so die spannende Frage dann, ne?
Genau, das ist die spannende Frage halt. Machst du viel noch Privat-Analog-Fotografie oder hast du dich tatsächlich so komplett auch auf, also wenn du jetzt privat fotografierst, nicht auf digital?
Also gerade während Corona habe ich es wieder vermehrt gemacht. Ich habe mir da zu dem Zeitpunkt auch noch eine Leica M6 geholt, mittlerweile wieder verkauft. Aber das war zwischenzeitlich, weil ich das auch gelernt habe damals, ploppte bei mir wieder auf. Jetzt nicht mehr ganz so exzessiv wie vor 2 Jahren noch, aber ich habe es dann nochmal 3-4 Jahre, gerade meinen Sohn, habe ich recht viel analog nur fotografiert. War auf jeden Fall nochmal präsent.
Tatsächlich, ich habe es auch während Corona wieder angefangen. Das ist wirklich so. Ja, mit so einer Olympus und noch einer anderen. So die jeder haben wollte, Kameras. Die eine hatte dann leider auch einen Defekt. Unreparierbar, aber
ja, ich glaube, Contax war ja recht hoch im Rennen Contax in der Zeit.
War nicht zu bekommen.
Nee, und auch die Preise sind ja extrem hoch geschossen. Ich glaube, so diese kleine Point-and-Shoot-Kamera, 2.000 bis 3.000 oder was war das? Also ja, die sind explodiert, sind die Preise.
Ja. Es gibt so ich habe diese Olympus MJU2, die ging eine Zeit lang so für 800-900 bei eBay weg. So, und Ersatzteile noch irgendwie 300 oder irgendwie so. Aber gut, dass du es erwähnst, mit dem, dass du es gelernt hast. Du hast es tatsächlich als Fotolaborant auch gelernt. Also wirklich so entwickeln,
Das ganze Programm, ja. Ja, genau.
Das ganze Programm. Also das ganze noch so, du bist 83 geboren, ne?
Ich bin 83 geboren.
Halt so, du hast, wenn du die Ausbildung hast, angefangen mit 16, 17 wahrscheinlich, sowas um den Dreh.
Ja, genau. Also ich war 17 mit der Realschule fertig und für mich war relativ früh klar, kein Abi oder ähnliches, weil das war nicht meins und ich wollte in die Fotografie und wollte auch in dem Bereich eine Ausbildung machen. Und hatte dann das Glück, bei der Stadt Köln im Rheinischen Bildarchiv die Stelle als Fotolaborant zu bekommen. Und da haben wir ja fast überwiegend schwarz-weiß gearbeitet, also Schwarz-Weiß-Filme entwickelt, Abzüge gemacht etc. Aber hatte auch während der Ausbildung da meine Freiheiten, weil das Rheinische Bildarchiv bestand aus Fotolaboranten und Fotografen. Und die haben mir aber auch fotografisch ja das ein oder andere beigebracht. Ich durfte auch mit dabei sein und habe während der Ausbildung auch schon angefangen, für die erste Sportfotoagentur zu fotografieren. Und auch da hatte ich die Freiheiten, das mit einfließen zu lassen. Also das war halt ja Glück für mich.
Ich wollte gerade sagen, es klingt eigentlich nach einem Traumjob.
Definitiv.
Mit 16, 17, ne? Da, also was beigebracht zu bekommen, jenseits von dem, was man eigentlich sich als Ausbildung ausgesucht hat, zusätzlich noch. Und auch die Freiheit zu haben, irgendwo anders noch Erfahrung zu sammeln. Ich habe das ja auf der Website, also wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt und ich habe das tatsächlich auch recherchiert und habe dich das schon gefragt, aber ich muss dich das jetzt nochmal on camera sozusagen fragen. Ich habe gefunden, dass du tatsächlich bei einem, dass dein Vater dir eine Kamera geschenkt hat und dass du danach trotz der Spiele des ersten FC Kölns, zu denen du gegangen bist mit deiner Familie, dich mehr für das Fotografieren interessiert hast als für das Torgeschehen sozusagen. Also jenseits, wenn man es nicht ablichten kann, interessiert es mich nicht so ungefähr. Das ist wirklich auch so gewesen. Also, weil ich finde das beeindruckend, dass man, also, weil ich kenne das, ich bin auch wie jeder von uns ist als Kind, wir sind beide in Städten aufgewachsen, wo der Verein sehr bedeutend ist im Leben vieler Leute. Also wird man tatsächlich natürlich auch zum Fußball hingeschleppt. Und ich habe mich tatsächlich sehr viel für das Randgeschehen interessiert, oft, also was da so passiert, was die Trainer machen, ne, so, weil manche Spiele sind auch langweilig. Aber bei dir waren es tatsächlich die Leute, die das fotografiert haben.
Ja, klischee-mäßig, dass ich dann von meinem Vater seine damalige Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen habe, eine Revueflex AC1 war das, glaube ich. Ich war so um die 12, meine Eltern waren früh getrennt, geschieden und ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und hatte auch jahrelang keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt und der kam dann aber wieder und dann habe ich relativ schnell die Kamera von ihm geschenkt bekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Aber war halt so und zu dem Zeitpunkt bin ich aber schon 1-2 Jahre mit meiner Schwester ins damalige Müngersdorfer Stadion gegangen. Als Junge war ich halt Fußballfan natürlich, habe selbst Fußball gespielt und meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich. Das heißt, sie war damals um die 18 und hat mich dann halt mit ins Stadion genommen. Und als ich die Kamera geschenkt bekommen habe, war es dann für mich wirklich so, dass ich die Fotografen am Spielfeldrand beobachtet habe, mehr als das Spiel als solches. Und dadurch war für mich dann relativ schnell klar, ich will auch Sportfotograf werden. Und dann stand, ich glaube, 1-2 Jahre später auch das erste Schulpraktikum an, wo man 3 Wochen ja sein Praktikum macht. Das habe ich schon im Fotolabor gemacht, damals bei Sander, altes Kölner, sehr groß bekanntes Fotolabor im professionellen Bereich gewesen. Und auch da hatte ich recht viel Glück gehabt, weil ich habe 1-2 Tage war ich da und durfte dann schon Kundenaufträge bearbeiten, weil alles gut funktioniert hat, weil ich die ganze Technik verstanden habe und erinnere mich dran, dass ich ja nicht der zum Kaffeekochen da war, sondern wirklich recht schnell in die Produktion involviert war und Kundenaufträge erledigt hatte. Und dann war halt weiter klar, nee, das ist meins, also der Fotografiebereich. Und als es dann darum ging, eine Ausbildungsstelle zu suchen, habe ich mich dann überall als Fotograf und Fotolaborant beworben. Ich glaube auch noch Mediengestalter, digital und Print. Also alles, was irgendwie so einen Fotobezug hatte, weil wie gesagt, ich wollte Sportfotograf werden, aber ich wollte auch eine Ausbildung haben, um was in der Hand zu haben, was es natürlich als Sportfotograf in dem Sinne nicht gab.
Ich kann mal sagen, dass jetzt kein Ausbildungsberuf fällt im Sinne, ne?
Nee, also, genau.
Also kann ich nur irgendwo einschreiben und sagen, ich will das gerne lernen.
Genau, also weder auf der journalistischen Schiene noch im Werbebereich. Klar, du kannst Werbefotografie eine Ausbildung machen, aber es gab auch nicht so wahnsinnig viele Stellen. Dann weiß ich noch, es gab recht wenig positive Rückmeldungen, so dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, okay, was ist Plan B? Und mein Vater stammte aus der Automobilbranche, war da aktiv und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann bewerbe ich mich jetzt als Kfz-Mechaniker oder sowas und alle aus meiner Familie, vergiss es, das ist ja gar nicht deins. Und ja, glücklicherweise hat es dann mit dem Rheinischen Bildarchiv geklappt und ja, von daher alles hat sich da zum Positiven gewandelt.
Glücksfall. Und dann bist du direkt nebenher auch schon in so eine Sportbildagentur gerutscht. Hast du da aktiv nachgesucht oder sind die irgendwann auf dich zugekommen, dass sie gesagt haben, hey, wir haben ein paar Fotos von dir gesehen, die du im Umland fotografiert hast, hätten wir gerne.
Ja, nee, also zu dem Zeitpunkt war ja auch noch nicht sichtbar. Also das war 2000. Da habe ich die Ausbildung angefangen und das war gerade in dem Bereich auch der Wechsel von analog auf digital. Und ich habe im August die Ausbildung angefangen und weiß noch, dass ich, das muss so Oktober gewesen sein, Kontakt zu verschiedenen Sportfotoagenturen aufgenommen habe, die ich alle angeschrieben habe, dass ich gerne Lust hätte, für die zu arbeiten, wie auch immer. Und damals die Agentur Online-Sport hat dem Ganzen eine Chance gegeben. Und ich weiß noch, am 11.11.2000 war das, glaube ich, Köln gegen den HSV, wenn ich mich nicht komplett täusche, war ich dann zweiter Fotograf für die und habe deren Hauptfotografen begleitet, der natürlich alles digital fotografiert hat. Ich habe auf Film fotografiert, weil ich ja keine Digitalausrüstung hatte und habe dann am montags drauf die Fotos entwickelt und denen dann rübergeschickt und anscheinend haben sie so ein bisschen Potenzial drin gesehen, weil das habe ich dann noch ja ein halbes, dreiviertel Jahr weitergemacht bis zu dem Sommer 2001. Dann bin ich zur Agentur runtergefahren, hatte ein Gespräch mit denen und der Tenor ging halt in die Richtung, ja, wir können das uns mit dir vorstellen, wir können dir aber keine komplette Digitalausrüstung zur Verfügung stellen, weil zum damaligen Zeitpunkt hat die auch Unsummen gekostet, dafür, dass du halt für uns ein oder zwei Termine in der Woche fotografieren kannst. Also überleg dir gerne, ob du dir irgendwie eine Ausrüstung anschaffst, dann kannst du für uns was machen und wenn nicht, dann ist es halt so. Und ja, dann habe ich meine Schwester gefragt, ob sie einen Kredit für mich aufnehmen kann, weil als Auszubildender hat man ja auch nicht wirklich das Geld dafür. Und was sie glücklicherweise gemacht hat. Und dann habe ich mir meine erste Digitalausrüstung zugelegt und habe angefangen, Termine für die Agentur umzusetzen.
Und dann hast du quasi deine Schwester abbezahlt mit dem, genau, was du verdient hast.
Richtig.
Okay, gut. Familienkredit. Immer eine gute
Ist der
Wahl.
Beste. Hat die besten Konditionen, also kann ich empfehlen.
Genau. Sehr gut. Hattest du denn am Anfang auch dann mit der Technik gerade, also Sportfotografie lebt ja auch vom Augenblick. Was man nicht eingefangen hat, hat man nicht drin. Was nicht im Kasten ist oder kaputt ist oder die Technik versagt hat, ist nicht im Kasten. Ist dir das tatsächlich am Anfang dann auch passiert mit dem Equipment?
Also dadurch, dass ich ja reportagisch fotografiert habe im journalistischen Bereich, war es ja auch was anderes. Also aber natürlich, die Technik war damals nicht so weit, wie sie jetzt ist. Das heißt, du hast statt 30 Bilder die Sekunde 3 Bilder die Sekunde. Das heißt, du fotografierst ja eh ganz anders. Alles war viel langsamer. Aber ja, was du nicht hast, das hast du nicht. Und wenn das Tor gefallen ist und du hast es nicht, dann war es halt so. Aber das kann dir halt auch heute passieren. Also gerade in dem Bereich der Fotografie, wo du dann am Spielfeldrand sitzt, kann das auch auf der anderen Seite passieren. Du sitzt rechts vom Tor, es passiert aber der Jubel links vom Tor. Also das sind so die Geschichten, die kannst du halt einfach nicht beeinflussen. Was mir rückblickend als gravierendstes, was die Technik betrifft, in Erinnerung geblieben ist, ist halt einfach das Bilder übertragen, weil damals war der Wechsel ja von analog zu digital. Das heißt, es ging ja auch um Schnelligkeit, dass Bilder recht schnell versendet werden. Und damals hatten wir kein LTE, kein 5G, kein 3G, kein Dingens, sondern die Verbindung war entweder dein altes Nokia, ich glaube 6310 oder wie es hieß, war per Kabel oder per Infrarot mit dem Laptop verbunden und hatte 56K Modemgeschwindigkeit, irgendwie sowas. Und da gab es die ein oder andere Verbindungsabbruchgeschichte und das heißt, du hast dein Bild halt nicht in einem Rutsch durchbekommen, sondern du musst es gucken, irgendwie, da passiert die Action, die ich fotografiere und links ist aber der Laptop, der irgendwie versucht, ein Bild rauszuverschicken, damit die Zeitung am nächsten Tag drucken kann. Das war eher so die Technik problematisch. Also
ja, das ist mir nämlich gerade, während du das ausgeführt hast, nämlich auch so ein bisschen wieder in den Sinn gekommen, dass natürlich zeitgleich ja auch der Umbruch so ein bisschen war. Klar, man hatte noch Tageszeitung und das Bild war für den nächsten Tag sozusagen, also wurde abends irgendwann in die Bildredaktion und dann wurde es irgendwann über Nacht gedruckt und morgens ausgeliefert. Aber da war ja auch schon der Wechsel hin zu Live-Sportjournalismus mit Ticker und sei es auf der Vereinswebseite selber oder so, ne? Oder Kicker oder wer auch immer, dass die schon auch Bildmaterial schneller brauchten.
Genau.
Den Pressure will ich mir jetzt gar nicht ausmalen, gerade dann mit den Verbindungs 3G, was auch immer.
Ja.
Können wir das Bild schnell haben?
Theoretisch gerne, aber da passiert gerade nichts.
Ich stehe im Hunsrück, das nicht so, hier ist nicht so viel. So, ja. Klar, da fiel ja viel auch zusammen an technischen Änderungen und Veränderungen. War das spannend für dich?
Ja, für mich war es das Spannende, weil halt einmal das Fotografische, aber dann halt auch der technische Part, also dass du halt guckst, wie kann ich effizient alles bewerkstelligen, damit alles schnell und reibungslos fotografiert. Und das ist auch heute noch so, dass ich halt gucke, wo kann ich Effizienzsteigerungen betreiben und Prozesse optimieren. Also das mag ich einfach.
Was ist so dein Minimalgewicht, was du mitnimmst als Fotograf, wenn du so Live-Coverage machst?
Also das ist auch immer projektbezogen. Also so Live-Geschichten mache ich ja auch kaum noch, also vielleicht nur ein, zweimal im Jahr. Und es ist ja auftragsbezogen, projektbezogen. Das kann auch mal sein, dass es nur eine Kamera und ein Objektiv ist. Das kann aber auch sein, erinnere ich mich an eine Produktion in der Dominikanischen Republik, die wir hatten. Eine Woche lang haben wir da produziert. Und da ist jetzt nicht die größte Infrastruktur, was an Rentals besteht und so weiter. Und dementsprechend hat halt das ganze Equipment mitgenommen, plus Backup, falls was ausfällt. Und ich saß im Flugzeug und dann kam irgendwann eine Stewardess auf mich zu und meinte, sagen Sie, sind Sie der Herr, der hier 200 Kilo Übergepäck hat? Und ich so, ja genau, das kann durchaus sein. Und sie so, was haben Sie alles mit? Und dann gab es ein kurzes Gespräch darüber. Und ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, so das Maximum, was ich gewogen mit hatte. Weil, also klar, das kann ich auch so mal mit haben, wenn es irgendwo auf eine Produktion geht. Aber ich wiege mein Gepäck in der Regel nicht. Ich glaube, ich hatte 3 oder 4 Generatoren mit, dann 6, 7, 8 Blitzlampe, unzählige Stative, der ganze Kram, also ein Rock'n'Roller, ein Transportcard, was schon alleine dann wieder 20, also das klingt irgendwie richtig viel, gerade bei mir auch, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, aber es läppert sich dann einfach zusammen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, und wenn, du hast ja recht, wenn man ins Ausland fliegt, gerade sowas Dominikanische Republik oder was halt gerne auch sowas so Thailand, was so für Shootings ja auch gerne benutzt wird. Gut, jetzt mittlerweile in den Zentren gibt es natürlich irgendeine Infrastruktur für sowas, aber da shootet man ja nicht. Das heißt, man müsste im Zweifelsfall jemand wieder zurückschicken.
Also es ist auch was passiert in der DOMREP, trotz allem dabei. Und zwar habe ich den Großteil auf Mittelformat fotografiert, auf einer Phase One. Und am, ich glaube, es war der 3. Produktionstag, ist mein Verschluss abgeraucht. Also Verschluss war kaputt. Und dann habe ich Phase One kontaktiert hier in Köln und habe halt gefragt, könnt ihr mir irgendwie helfen? Und sie so, ja, wir versuchen jetzt mal was. Dann haben sie wohl Phase One Stelle in Miami angerufen, weil das die nächste war, die halt in der Region war. Mhm. Und die haben dann wohl einen Local-Fotografen vor Ort kontaktiert. Und der hat mich dann abends, also das Ganze ist morgens bei der Produktion passiert und ich habe da mit dem Kunden ausgemacht, wir haben die Hauptmotive alle im Kasten, wir machen jetzt auf Kleinbild weiter, was immer noch 30, 40 Megapixel war und erstmal ging. Und abends kontaktierte mich dann der Fotograf von vor Ort und meinte irgendwie, ja, hab gehört, du brauchst eine Phase One und wo bist du denn? Und ich dann, wir waren in Samana, also ganz im Norden ist es, glaube ich, und er war aber ganz im Süden. Und er meinte, ja, ich kann mal gucken, ob ich morgen früh mich auf den Weg machen kann. Dann bin ich dann morgen Mittag, Nachmittag da. Und ich so, ja, komm, alles in Ordnung, danke fürs Melden. Wir haben jetzt umgeswitcht, ich mache mit meiner Kamera weiter. Und so haben wir das Problem dann aus der Welt geschafft.
Okay, aber es gibt tatsächlich dann eher so, dass man auf ein Netzwerk, also auf ein erweitertes, irgendjemand kennt, jemanden zurückgreifen kann.
Genau, also normalerweise in den großen Städten hast du ja Produktionsfirmen oder Rentals. Und in jeder Metropole wirst du da was finden. Aber wenn es dann abgelegener ist auf einer Insel, da ist es dann doch schwieriger. Und da ist dann halt ein Netzwerk hilfreich.
Aber wie sieht's denn da so mit der Versorgung von Sachen dann halt auch aus? Wie sowas? Könnte man dann theoretisch die Agentur anrufen und sagen, mal, kennt ihr nicht irgendjemanden? Habt ihr nicht irgendwas?
Genau, also die Geschichte, das war jetzt auch eine klassische Werbegeschichte. Also das, was ich früher während der Ausbildung gemacht habe, war ja Fotoagentur, Bildagentur, also sprich journalistisch, die vertreiben einfach deine Bilder. Dann natürlich die Repräsentanzgeschichte, die ich auch zum damaligen Zeitpunkt in der DOMREP hatte. Da wurde ich von der Repräsentanz vertreten. Das heißt, natürlich könnte ich auch da nochmal nachhören und dass sich die Booker oder die Agenten drum kümmern, ob was passiert. Aber als Fotograf bist du eigentlich näher dran, weil du hast deine Hersteller, mit denen du zusammenarbeitest. Du bist derjenige, der sich das Equipment mietet. Du kennst gegebenenfalls Kollegen. Deswegen ist das eigentlich der schnellere Weg. Aber natürlich besteht auch die Möglichkeit, wenn du mit einer Repräsentanz oder von einer Repräsentanz vertreten wirst, dass du dann nochmal deinen Agenten, deine Agentin, deine Booker involvierst, ob die zusätzlich behilflich sein können, damit du dich auf die Produktion konzentrieren kannst.
Und die Repräsentanz ist dann so ein bisschen wie so ein klassisches Artist-Management. So, ne? Die kümmern sich um Buchaufträge für dich. Die würden dann im Zweifelsfall auch helfen.
So, genau. Weil
sie ein Interesse daran haben, dass der Job läuft.
Richtig, genau. Also im Grunde eine Repräsentanz ist ein Management für einen Fotografen oder für einen Creative. Und die kümmern sich im Grunde um den Kundenkontakt, um das Ganze, um die Office-Themen, damit sich die Kreativen einfach auf den Kreativpart aus fokussieren können, dass sie im Austausch mit den Kreativen von der Agentur, vom Kunden sind und nicht auch noch im Kostenvoranschlag oder ähnliches hängen müssen. Wobei ich bei mir mittlerweile sagen kann, ich bin froh, das wieder machen zu dürfen. Ich habe mich von vor 2 Jahren von meiner Repräsentanz getrennt, weil ich auch einfach wieder die Motivation hatte, den engen Kundenkontakt zu haben, auch die ganze Orga mitzumachen oder mich um das Ganze drumherum zu kümmern, um nah dran zu sein.
Kann ich mir vorstellen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, dass man so Lust hat, auf Kostenvoranschläge zu machen.
Doch.
Was hast du?
Definitiv. Also ich hab jetzt gerade auch eine recht aufwendige Produktionsanfrage für ein Videothema. Und das Problem ist, es soll eine Live-Geschichte adaptiert werden auf ein Online-Format. Und das soll halt gefilmt werden. Das Problem ist nur, das Pensum steht nicht fest und es gibt nur so einen groben Anhaltspunkt, was wird live umgesetzt und was wird adaptiert. Und der Kunde möchte allerdings ein Angebot, keinen Kostenvoranschlag haben, was das Ganze nochmal ein bisschen dramatisiert, wer sich mit der Thematik Angebot und Kostenvoranschlag auseinandergesetzt, weil Angebot, Preis ist bindend, Kostenvoranschlag, hast du ein bisschen Spielraum. Und da war ich jetzt eine Woche mehr oder weniger, nicht rund um die Uhr, aber immer wieder mal so eine halbe Stunde mit Kosteneinholungen, mit Möglichkeiten eruieren beschäftigt und das macht dann schon Spaß. Also mir macht es Spaß, macht nicht jedem Spaß.
Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Typ, der jetzt da habe ich so mega Spaß dran.
Nein, also ich könnte es auch nicht jeden Tag die ganze Zeit machen, aber ja, das ist so, ich mag halt einfach Abwechslung und wenn ich immer wieder das Gleiche machen muss, auch fotografisch, also beispielsweise, wenn ich jeden Tag irgendwie für einen Katalog Freisteller fotografieren müsste, dann hätte ich auch keine Lust mehr auf die Fotografie, aber zwischendurch ein Freisteller, dann wieder was anderes, dann Buchhaltung, dann Angebote schreiben, dann Terminkoordination, das ist das, was ich halt mag, also einfach einen großen Wechsel von allen Möglichkeiten, die der Beruf mir gibt.
Ich glaube, das ist eine Typsache, glaube ich auch. Ne?
Das glaube ich auch. Also wenn man in der Lage ist, das machen zu dürfen, was einem liegt, egal in welchem Bereich, dann ist es halt die Typfrage, ist es halt der Fokus auf ein Thema, also sei es halt nur das Fotografieren oder auch das Ganze drumherum. Also
ich finde dieses Spannungsfeld ganz interessant, gerade weil du ja auch, so bin ich ja ehrlich gesagt, ich hatte dich ganz früh schon auf der Liste der potenziell Anzufragenden. Und dann irgendwann hast du ein Projekt gepostet. Ich muss jetzt nochmal, damit ich den Namen genau richtig sage, damit ich jetzt bloß nicht. Das Pattern Ups Project. Pattern Ups, ne? Ich habe es jetzt richtig.
Pattern Up, genau.
Pattern Up, genau. Ja. Pattern Up gepostet. Und das fand ich in dem Stream, den ich hatte, war das so ein, wie wir so sagen, Thumbstopper. Das war halt wirklich so, dass der, was ist denn das? Krass. Ah ja. Ich fand dieses Projekt wirklich visuell echt hervorragend.
Danke, vielen Dank.
Beeindruckend und auch ein völlig neues Ding, was ich noch nicht gesehen hatte. Das war es halt so. Erklär du doch mal besser, was das war, bevor ich das von außen erkläre.
Genau, also das Projekt war People-Aufnahmen im Studio, die wir vor einem neutralen weißen Hintergrund fotografiert haben und unsere Models hatten Trainingsanzüge an, die individuelle Muster hatten. Und unser Konzept war dann, diese Muster zu nehmen und daraus dann die Hintergründe zu bauen. Das heißt, ich habe einmal die Models in Aktion fotografiert, porträtiert und dann aber auch nochmal Detailaufnahmen der Outfits fotografiert, woraus dann Nicole und Dani von der Post-Production-Agentur Pretty on Point in Düsseldorf die Hintergründe gebaut haben, das Ganze ja zu einer Symbiose zusammengesetzt haben und in mühsevoller was war das jetzt für ein Wort, in mühevoller Kleinarbeit oder Photoshop-Arbeit eher ja, alles zusammengesetzt haben und daraus entstanden dann ja die Pattern-Up-Motive, wo die Models quasi die Outfits anhaben, die sich auch im Hintergrund widerspiegeln. Und für mich war es halt was Neues, weil mein Fokus oder das, was ich viel zeige, ist halt viel richtig sportlich. Und das war dann doch nochmal wieder was, was neu herausgestochen ist, auch weil es eher grell war, hell, bunt war und meine Bildsprache schon eher ja ein Ticken dunkler ist, wobei ich mich auch ab und an wieder dazu bringe, mal ein bisschen heller zu gehen. Aber trotzdem war es, was meine Bilder betrifft, dann doch wieder ein Eyecatcher, weil es einfach bunt und schrill war.
Ich fand es sehr on point, was Posen, vielleicht auch da der Herkunft der Sportfotografie, also der bewegten Fotografie, die Posen fand ich sehr, sehr, sehr gut. Auch fashionlastig, klar. Ich habe wirklich kurz gedacht, wie haben die das gemacht? Und dann habe ich nämlich auch länger noch angeguckt und ich sage, ah, das ist auf jeden Fall Compositing. So, und dass man auch im Compositing mal zeigt, was in der Verbindung bei einer guten Konzeption machbar ist. Genau. Ohne, dass ich eine KI bemühen muss, ohne, dass ich 3D rendern muss, ohne, ne, was man mit handwerklichen Mitteln machen kann.
Richtig, das war auch der Ansatz. Also die Initiative ging von Danny von Pretty on Point aus. Wir haben uns auf einem Netzwerktreffen in Köln getroffen. Wir kannten uns schon länger. Ich mache recht viel Post-Production über Tom Stein, 617 Digital. Und er hat mir die beiden Mädels irgendwann mal bei einem BFF Mappenportfolio-Show in Düsseldorf vorgestellt. Und dann hatten wir immer wieder mal losen Kontakt, haben aber noch nie zusammengearbeitet. Und dann waren wir Anfang des Jahres in Köln auf so einem Netzwerktreff, der findet einmal im Monat statt, nennt sich Creative Mornings, gibt es in unterschiedlichsten Städten.
Ach, genau.
Genau, kann man einfach hin, genau. Aber da kam man hin und dann meinte Dani irgendwie, ich hätte mal wieder richtig Bock auf Photoshop-Action. Und wenn du mal was hast, dann melde dich doch. Und dann das war freitags und dann habe ich sie, glaube ich, am montags kontaktiert und meinte so, hey, also grundsätzlich bin ich auch wieder offen für ein neues freies Projekt, wenn ihr Bock habt. Vielleicht habt ihr ja auch was in der Schublade, dann lass uns da einfach mal zusammensetzen und wir gucken, was wir gemeinsam machen können. Und dann bin ich die besuchen gefahren und dann haben wir hin und her überlegt, hatten, glaube ich, 3-4 unterschiedliche Ansätze. Alle eigentlich eher sportlich und Richtung Fußball oder Eishockey bezogen. Und irgendwann kam, ich glaube, Dani oder Nicole auf die Idee, wir hatten da mal sowas mit KI entwickelt und hatten mir ein Layout gezeigt. Und ich so, ja, das finde ich eigentlich schon ganz cool, wenn man das halt mit Sportoutfits macht und dann halt die Trainingsanzüge nimmt und guckt, dass man passende Charaktere auch für die einzelnen Outfits findet und dann einfach da so eine Variation reinbringt. Und so kam das Ganze dann zustande und dementsprechend halt auch die Auswahl der Models. Also wir haben eine Tänzerin, wir haben Michael mit seinem Bart, der eher so Richtung 80er, 90er geht und dann aber auch einen Ballonseidenanzug anhat. Und da haben wir dann so ein bisschen ja versucht, darauf zu achten, die unterschiedlichsten Charaktere da zu integrieren. Genau.
Das war dann auch mit Garderobiere und allem drum und dran.
Also das Grundkonzept kam über Pretty on Point und mir, so das Gesamte, was wir vorhaben. Und dann habe ich über Liga West eine Artist-Agentur für Hair Make-up-Artist und Styling-Artist, Angie Urbas und Hiwi Nekshibendi mit ins Team geholt. Angie fürs Make-up und Hiwi für die Outfits, haben ihr unser Grobkonzept gezeigt und haben gesagt, im Grunde darfst du dich austoben. Wir hätten halt gerne Outfits in verschiedenen Mustern. Und dann hat sie die ganzen Outfits rausgesucht, bestellt und sie hatte so viele Outfits rausgesucht, die wir alle richtig gut fanden und wir kamen so gut durch, weil die Models halt auch echt gut funktioniert haben. Also es war halt ein gutes Miteinander, dass wir jedes Model in 2 Outfits fotografiert haben und haben aber gesagt, der Aufwand im Composing ist halt echt aufwendig. Das können wir halt nicht mit allen machen. Außerdem wird es auch zu viel, wenn wir jedes Model 2 Motive, 2 Outfits, das wird too much, aber die ganzen Motive, die wir fotografiert haben, sind auch zu schade, dass die Hälfte davon in der Tonne landet und haben dann jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, eine zweite Serie Vivid Pulse rausgebracht, wo wir quasi die Motive 1:1 so gelassen haben, wie wir sie im Studio fotografiert haben. Das Ganze halt nur ein bisschen farblich den Outfits angepasst und somit sind dann halt quasi aus einem geplanten Projekt 2 Projekte entstanden und war, ich würde mal sagen, hat sich gelohnt, der Aufwand.
Definitiv, von meiner Seite aus. Also macht ja auch wahrscheinlich Spaß mit nochmal so einem freien Projekt halt damals zu machen. Ne?
Aber, genau.
Gehst du dann regelmäßig zu solchen Netzwerksachen?
Ich war nie der große Netzwerker und habe auch solche Veranstaltungen nie gemacht, aber irgendwie bin ich durch einen Zufall darauf aufmerksam geworden und dann da hingegangen und seitdem, ich glaube, das war vor anderthalb Jahren circa das erste Mal und jetzt gucke ich schon, dass ich da regelmäßig hingehe, weil es immer ein ganz guter Austausch ist. Sind die unterschiedlichen Kreativen da, sei es Fotografen, sei es Creative Direktoren, alles Mögliche ist halt da und deswegen ist es immer ein ganz guter Austausch. Ist relativ kurz, also geht knapp 2 Stunden an einem Freitagmorgen und ja.
Klingt gut. Weil viele neigen dazu, das halt nicht zu machen. Und das Erste, was ja immer ist, ich folge ja sehr vielen amerikanischen Kreativen und die halt immer so ein bisschen so, ja, ich bin gefragt worden, ähnlich diese Frage, was würdest du jetzt anders machen oder was würdest du in deinem 20-jährigen Ich raten? Geh zu mehr Netzwerkevents.
Genau, habe ich eben nicht gesagt, aber das kam mir nämlich gerade in den Sinn, als wir zu dem Thema abgedriftet sind. Nee, also wenn ich meinen 20-Jährigen nochmal einen Rat geben würde, früher mit dem Netzwerken anfangen, weil ich habe es, ja, es passiert so ein bisschen was, aber ich habe da nie den Fokus drauf gelegt. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo das Netzwerk für alle einfach wichtiger ist, weil wir auch, glaube ich, einfach so einen Wandel in der Gesellschaft haben. Ja, Netzwerk ist... Oder Netzwerken ist wichtig und sollte jeder verfolgen.
Ich frage das immer, weil mich die andere Seite interessiert. Das ist so ähnlich wie mich die Business-Seite interessiert. So, wie seht ihr denn die Zusammenarbeit mit Agenturen? Ich finde immer ganz wichtig, dann zu hören, wie die andere Seite das so sieht, das Agenturgeschäft. Machst du das gerne oder ist das eher so ein Ding, also weil es abwechslungsreich ist, was du eben gesagt hast, also ist das auch so ein Ding, wo du sagst, ach, das ist ein sicheres Ding?
Nee, also wie gesagt, auch da bei mir halt wieder die Abwechslung und ja, es ist ja ein People-Business, das heißt, jeder ist individuell, jeder hat seine individuelle Verhaltensmuster, wie man es auch immer benennen mag und dementsprechend ist es immer der Punkt, kommt man miteinander klar oder kommt man nicht miteinander klar? Und ich sehe meine Arbeit immer als Teamarbeit. Das heißt, ich muss mit allen klarkommen. Sei es der Kunde, sei es die Agentur, sei es das Model, sei es mein Team. Und beispielsweise, um mal kleiner anzufangen, die Zusammenarbeit mit meinem Assistenten, wenn ich mich nicht gerade um den Kunden oder den Creative Director oder wen auch immer kümmern muss, dann packe ich mit an. Also mein Assistent ist nicht dafür da, mir die Sachen hinterher zu tragen, sondern wenn ich die Zeit und Kapazitäten habe, dann mache ich das genauso. Und wenn man es dann weiter hoch Richtung Kunde, Agentur, Creative Director bringt, dann ist es natürlich, man sollte idealerweise auf einer Wellenlänge sein, damit alles harmonisiert und alles reibungslos abläuft. Wenn man gegeneinander arbeitet, weil der Creative Director die Idee hat, der Fotograf sie nicht versteht oder nicht umsetzen kann oder nicht umsetzen will, das wird immer zu Reibungspunkte geben. Dann wäre es eher sinnvoller, da zu sagen als Fotograf, das ist nicht mein Job, ich sehe meine Bildsprache da nicht oder was auch immer. Und zu sagen, für das Projekt bin ich nicht der Richtige. Dass es Reibungspunkte gibt, die darf es geben in der Planung, finde ich. Das gibt auch oft das Potenzial, Neues zu entwickeln, vielleicht auch Bestehendes zu verbessern, wenn jeder seinen Input bringen darf. Aber wenn man merkt, die Spannung ist da und dadurch harmonisiert es nicht, wäre es halt keine gute Zusammenarbeit. Und dann ist es halt so, hast du halt als Vorgabe, du musst dich an einen strikten Plan halten oder kommt rein, du hast alle Freiheiten der Welt. Wenn du aber die Info kriegst von der Kreation, du hast alle Freiheiten der Welt, die haben aber unterbewusst dann doch eine Vorstellung, das erzeugt halt immer Reibungspunkte. Und dementsprechend da eine klare Kommunikation zu haben von beiden Seiten, ist halt wichtig. Und je weniger dran beteiligt sind, also im ganzen Großen und Ganzen, desto besser, weil desto mehr fließt auch Negatives ein. Also ich habe da ein Beispiel, ich hatte eine Anfrage gehabt, die über die Beratung reinkam, wo es halt hieß, ja, wir wollen den Stil so Richtung Backsteinwand, es soll alles Richtung Brooklyn-Style geben. So, okay, kann ich mir Gedanken zu machen. Dann hatten wir ein Kreativmeeting dazu gehabt, wo der CD dabei war und meinte, ja, also ich will es auf keinen Fall irgendwie amerikanisch und dies, das, jenes. Und ich so, okay, aber ich habe jetzt erstmal eine andere Info bekommen. Also das ist dann halt, je weniger dran beteiligt sind, die eigentlich in der Entscheidungsfindung nicht zu sagen oder zu entscheiden haben, ist dann besser, dass halt wirklich die Leute, die den kreativen Part umsetzen, miteinander kommunizieren. Das macht es halt einfacher, als wenn halt 10 Leute von Agentur und Kunde mitreden, aber im Grunde nur 2 die Entscheidung treffen müssen. Ja, das ist manchmal so, dass das Schwierige in der Zusammenarbeit an der Agentur, dass da tendenziell mehr Leute mitreden, oder ihre eigenen Vorstellungen mit reinbringen wollen, als wenn es dann ein Direktkunde ist.
Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich auch vermutet, dass das eher ist, dass derjenige, mit dem oder diejenige, mit der man das Vorgespräch geführt hat oder die ganze Konzeption gemacht hat, vielleicht andere Vorstellungen hatte, versucht selber Input zu geben und dann kommt auf einmal derjenige drüber oder diejenige drüber und sagt halt so, was ist das?
Genau, ja. Es hängt ja immer so viel dran und da gibt es so viele Stolpersteine, die fallen können und Sachen ruinieren können oder jemand vor Probleme setzen können. Und deswegen ist dann halt gut, wie gesagt, wenn es Vorstellungen gibt, dass das im Vorfeld klar kommuniziert ist und dann auch für alle Seiten klar ist, ne?
Also ist ja wirklich auch immer ein bisschen auf Kant. Also die Gegebenheiten kann man nicht unendlich weit beeinflussen. So.
Nicht immer, nein.
Man kann, ne, was man eben hat, man kann sich am besten bestens drauf vorbereiten und am Ende geht doch was schief und dann muss man halt reagieren. Deswegen kann man eigentlich jegliche andere Störung nicht mehr ganz gut gebrauchen. So.
Aber auch die gehören dazu. Also welche Produktion lief mal komplett reibungslos, so wie geplant. Und das ist halt wieder das Thema, so gut vorbereitet sein, wie man kann. Und dann kannst du halt auch mit diesen Problemen, die dann immer wieder auftauchen, weil ich glaube, ich hatte noch nie irgendwas, was komplett reibungslos lief, gelassen nach einer Problemlösung suchen, ja.
Das wie diese Nervositätsgeschichte. Es ist immer gut, eine leichte Anspannung zu haben.
Genau, also du darfst nicht in eine Schockstarre du darfst halt nicht in eine Schockstarre fallen.
Hattest du auch noch nie, oder? Ist dir noch nie passiert?
Nee. Also es gab immer mal wieder so Momente, oh, was jetzt? Und dann kurz besinnen und dann geht's weiter. Also ich hatte schon die unterschiedlichsten Sachen. Also das Größte war mal, da hatten wir eine Produktion in Wolfsburg gehabt. Und wir haben vorher Location Scouting gehabt. Der Techniker war vor Ort, weil wir mussten in 20 Meter Höhe im Januar, Februar rum Sonnenlicht erzeugen. Das heißt, wir mussten auf einen Steiger eine große Lampe mit 6 kW stellen und in die Höhe fahren. Ja, alles besprochen mit dem Haustechniker vor Ort. Dann war der Produktionstag und wir hatten glücklicherweise einen Producer dabei, der sich halt um alles Mögliche gekümmert hatte. Und wir haben angefangen zu fotografieren. Und nachdem wir die ersten 2, 3 Motive im ersten Set im Kasten hatten, kam er dann zu mir hin und meinte irgendwie, ja du, das Ordnungsamt war gerade da. Der Steiger, der da unten steht, der darf da nicht stehen, weil da drunter ist eine Tiefgarage. Und der ist zu schwer für die Tiefgarage. Und er so, mach dein Motiv da noch fertig und dann gucken wir mal. Und ja, dann ist er erstmal so, okay, scheiße, lass mich mal schnell fertig machen und dann besprechen wir kurz. Und dann haben wir den umgefahren, weil dann wurde uns gezeigt, wo er stehen kann. Und mit dem langen Auslegearm ging das dann schon. Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Wenn du dann in eine Schockstarre verfällst, dann kostet dich das einfach zu viel Zeit. Also du darfst kurz mal schlucken und dann geht's aber darum, eine Lösung zu finden. Und das passiert dann im Idealfall recht schnell. Und je mehr man die Erfahrung hat und das jahrelang gemacht hat, egal wie groß so ein Ding ist, es ist immer so kurz schlucken und dann, okay, jetzt geht's darum, das Problem zu lösen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Letztendlich, der alte Management-Spruch, es gibt nur Herausforderungen, keine Probleme und die können gelöst werden. So halt. Das ist ja leider halt wirklich, also es ist ja wirklich so. Ne? Ja. Ich meine, was du gerade sagtest, es ist eine große Produktion, du hast dann einen Producer noch dabei, du hast das, da sind viele Leute daran beteiligt. Das muss jetzt laufen. Da gibt es jetzt keinen Weg raus. Ich kann jetzt nicht weggehen und sagen, nö, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, ne? Das geht halt nicht.
Mach mal ohne mich weiter, ich komme vielleicht morgen wieder.
Genau. Bei der Aufgabe für einen Kunden, bei einem Kundenprojekt, steht man natürlich dann wiederum auch noch in einer Budgetverantwortung halt.
Definitiv.
Und am liebsten hätte man natürlich, dass der Kunde immer noch was extra rausbekommt, wo man sagen kann, siehst du, wir haben das Budget tight eingehalten, alles hat funktioniert und am Ende hast du sogar noch ein
Real mehr.
Sachen mehr.
Genau.
Genau, ein Real mehr oder Neben-Footage, was man für irgendwas verwenden kann. Oder hast du das auch, dass hier bei einem Shooting, klar, Social Media und sowas wird ja seit etlichen Jahren wahrscheinlich sowieso mitgedacht werden, aber dass hier dann auch ein zweites Team noch mit dran hat, die diesen ganzen Behind-the-Scenes-Content irgendwie noch macht, jetzt sei es von Agenturseite oder Auftraggeberseite, dass das da mit bei ist, ne?
Das hatte ich auch, also ist nicht die Regel, aber je größer die Produktion oder je wichtiger ist auch immer noch mal ein Social-Media-Team dann meistens auch von Agentur oder Kunde aus dabei gewesen, die sich dann einfach dafür darum gekümmert haben. Das ein oder andere Mal ist mir das auf jeden Fall, war das schon bei meiner Produktion dabei, ja.
Aber dass du das dann organisieren solltest, das nicht, ne? Also stell du mal ein B-Team zusammen dafür?
Nee, das nicht. Was schon passiert, klar, wenn ich als Fotograf angefragt wurde, dann zusätzlich noch den Videopart mit zu übernehmen, dafür dann ein Team zusammenzustellen, das passiert. Ah, okay. Aber dann wirklich Behind-the-Scenes-Team kam dann von Agentur oder von Kundenseite aus dazu.
Ich denke mal, mittlerweile ist der Trend zum Outsourcing immer ja sehr groß, dass man halt echt sagt, so, ey, ich habe einen Dienstleister dafür, kann er nicht auch das B-Team und das Kamerateam so ähnlich noch zusammenstellen?
Genau, also würde natürlich gehen, aber den Fall hatte ich jetzt nicht gehabt. Klar, wenn die Anfrage kommt, dann kriege ich auch das organisiert. Das ist jetzt nicht das größte Problem, hatte ich nur für mich noch nicht.
Apropos helfen.
Ja.
Bist ja auch, ich muss es ganz kurz, damit ich es richtig sage, Sony Local Ambassador.
Ja, nachdem wir auch im Vorgespräch drüber geredet haben, ne? Das war ja, beziehungsweise ich habe ja gar nicht über das Ambassador-Sein geredet, sondern wir waren ja auf Terminfindung und dann habe ich ja dir gesagt, dass ich die nächsten 2 Wochen für Sony auf Tour bin, weil es eine neue Kamera, die A1-2 gibt und die wird jetzt so ein bisschen promoted. Und dann meinst du ja, wie, was jetzt und was ist denn da? Und dann habe ich dir so das Konstrukt erzählt. Also was ja ist, es gibt die Sony European Imaging Ambassador, was in Deutschland eine Handvoll Fotografen, Videografen, Videografinnen und Fotografinnen sind. Und dann gibt's auch nochmal von Sony European Creator. Und die werden offiziell auf deren Webseite gelistet. Und es gibt aber bei uns jetzt mittlerweile so ein kleines Team von Sony aus, die jetzt schon 2-3 Mal von Sony eingeladen wurden. Wir waren jetzt zuletzt in Marseille und das nennt sich so ein Creator-Treffen, Kando-Trip. Und da sind halt die offiziellen Ambassador, die offiziellen Creator, allerdings auch nochmal eine kleine Anzahl weiterer Ambassador, wie man es immer nennen mag. Ich habe es dir halt immer umschrieben. Und dann hast du mich ja gefragt.
Das Ambassador, das rutscht dann immer so raus. Das
genau.
Ist die Frage.
Genau.
Local Supporter? Wie?
Genau.
Also ist es Sony Local wäre der offizielle Begriff sozusagen.
Genau. Ich habe dann nochmal kurze Rücksprache gehalten. Ich sag mal, ich würde gerne im Podcast darüber reden. Wie sieht's denn aus? Und dann sagt meine Kontaktperson, ja, Local Ambassador. Es ist halt nichts Offizielles, weil es halt für uns Sony Deutschland wäre, aber die Ambassador-Geschichte für Europa halt Europa gesteuert ist. Und somit ist der offizielle Begriff dann jetzt seit letzter Woche Local Ambassador richtig.
Local Ambassador.
Genau.
Wie du es richtigerweise meintest, das haben ja mehrere, also gerade auf der Tech-Seite ist das ja bei vielen Kameraherstellern. Es gibt auch Adobe Ambassadors und genau. Es gibt das ja bei allen sozusagen Herstellern, dass die so ein Team haben an Leuten, die sich mit dem Equipment auskennen oder mit den Programmen.
Genau.
Deswegen kam ich jetzt über die Hilfeschiene raus. Was machst du denn da so?
Genau, also ja, man stellt sich halt darunter vielleicht immer vor, man wird von Sony bezahlt, man kriegt die Ausrüstung gestellt und so weiter. Das ist nicht der Fall. Also das ist bei uns mittlerweile eine recht große Gemeinschaft geworden. Also wie gesagt, das erste Mal hat das Treffen unter uns mit so den Sony-Leuten vor 2 Jahren in Köln stattgefunden. Genau, vor 2 Jahren. Das war halt ein Abend, haben wir uns getroffen, Austausch gehabt und es ging auch darum, uns untereinander so ein bisschen zu vernetzen. Dann wurden wir letztes Jahr eingeladen in die Eifel nach Schloss Ahrental und haben da 2 Nächte verbracht und dann miteinander uns ausgetauscht, uns wurden ein paar Aufgaben gestellt. Und was aber mit eins der wichtigsten Part ist, dass wir Feedback geben können. Das heißt, Sony fragt uns explizit, was wünschen wir uns von Systemen? Wo gibt's Verbesserungspotenzial? Wo haben wir Probleme? Also wir sollen halt gezielt Feedback zu den Kameras geben. Und Gleiches hat dann dieses Jahr wieder stattgefunden. In Marseille wurden wir eingeladen, 2 Nächte hin. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass die Leute, die da drin sind, eine große Familie geworden sind oder kleine Familie. Und wir waren halt 3 Tage da und die Hälfte der Leute hat noch mal 2 Nächte verlängert und wir sind dann halt zusammen in Marseille geblieben. Und also es hat halt auch viel, ja, Vernetzungscharakter, da sind wir wieder beim Netzwerken, weil ja, untereinander Projekte entstehen, Filmer und Fotografen aus unterschiedlichen Bereichen machen Projekt zusammen oder ein Fotograf ist ein Walter-Fotograf, Sassan war jetzt zuletzt in Peru unterwegs, hatte Dennis einen Landschaftsfilm oder spezialisiert auf Landschaftsfilmer dabei und die haben gemeinsam Projekte gemacht und ja, es ist halt ein großes Miteinander, man tauscht sich aus, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die sehr aktiv ist, das heißt, wenn jemand ein Problem hat, schreibt das rein, eine Kollegin ist jetzt in Indien gewesen und hat ein Problem mit einer Kamerasetting gehabt und dann schickt sie ein kurzes Video in die Gruppe rein und fragt, hey, hat jemand schnelle Lösung? Ich stehe hier auf dem Schlauch und dann kommt halt direkt das Feedback und das ist natürlich so der Austausch untereinander und dann in der Zusammenarbeit mit Sony ist es halt, wie gesagt, das Feedback geben, natürlich auch, wenn wir mal Equipmentbedarf haben, dass man da mal kurz sich was ausleihen kann oder wenn es halt die Promotion-Geschichte ist oder wenn eine neue Kampagne rauskommt, dann wird es natürlich mit uns gemacht. Also das heißt, wenn eine Kampagne draußen läuft zu einem neuen Kamera, zu einer neuen Optik und da ist irgendein Visual dabei, das wird halt von einem der Creator, der offiziellen Ambassador oder den Local Ambassador sein.
Okay, und wenn jetzt, sagen wir mal, sowas wie Roadshow oder Messe irgendwie ist, seid ihr dann auch involviert, so am Stand für Hands-on-Sachen oder um Sachen zu erklären?
Genau, also ähnliches ist da auch, also weniger um die Sachen, also schon erklären, aber jetzt nicht die Kameras rauszugeben, aber es gibt zum Beispiel bei Sony die Pro Conference einmal im Jahr, das heißt, es ist eine Tour in verschiedenen Städten, meistens 4, 5 Städte, wo dann auch ja Workshop-ähnliche Vorträge sind, einmal zum Bereich Fotografie, Videografie, Social Media und da wird halt immer einer aus dem Team dabei sein, beziehungsweise 3 aus dem Team dabei sein, weil jeder hat so seinen Part und erklärt was dazu. Gleich ist es das, was ich dir gesagt habe, wo ich jetzt nächste Woche auf Tour bin, da wird eine neue Kamera vorgestellt, beziehungsweise die ist vorgestellt, aber ja, User und Interessierte können die dann halt nutzen. Das heißt, ich bin mit Sony auf Tour, präsentiere so ein bisschen was zur Kamera. Ich habe es jetzt gerade da, teste ein bisschen was damit, kann dazu erzählen. Und dann können die Leute aber auch die Kamera nochmal testen. Also das heißt, du gehst halt raus, gibst deine Erfahrung weiter und das auch wirklich 1:1. Also wir können da ganz offen kommunizieren. Und wenn wir was nicht wissen, dann sind halt die Techniker mit dabei, die nochmal was dazu sagen können. Oder wir können auch das Extreme beispielsweise testen. Dazu, ich habe als die A7 R5 vor 1,5 Jahren rauskam, war ich auch mit der auf Tour und die hatte einen neuen KI-gestützten Autofokussystem. Also das Tracking funktionierte schon immer recht gut sehr gut bei den Kameras, war allerdings, glaube ich, auf Kontraste bezogen. Also so hat der die Position der Augen errechnet. Durch den KI-Autofokus konnte der Autofokus analysieren, okay, da ist ein Mensch, das heißt, an der und der Stelle müssen die Augen sein. Und dann waren wir auf Tour und in Berlin war es dann so, dass dann jemand gefragt hat, okay, aber wie gut funktioniert der Autofokus denn jetzt wirklich? Wie dunkel kann es sein? Und ich so, okay, dann testen wir das doch jetzt einfach mal. Hab alle Lichter ausgeschaltet, nur Gegenlicht und haben das halt wirklich live getestet. Und das hätte theoretisch ja in die Hose gehen können, weil ich es vorher nicht in der Form getestet habe. Und die Freiheiten haben wir, das so zu testen. Aber in dem Fall hat sich auch gezeigt, dass der Autofokus einfach direkt auf dem Auge war, obwohl man kaum das Gesicht erkennen konnte. Und das ist halt das Coole, dass wir können da komplett frei ja agieren, ausprobieren.
Spannend. Also es ist das eher so ein Mix aus Professional User Group, wie der Steinzeit der Workstation-Rechner, wo es für jeden Hersteller eine Professional User Group gab, um genau bei sowas zu helfen. So, ja. Denn mein Mac macht gerade nicht das, was er soll.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun? Weil sonst kann ich niemanden fragen. Man kommt halt schneller an eine Grenze vielleicht einer Sache in einem täglichen Sachen. Ich finde es voll spannend, dass das bei der Fotografie-Sache auch wirklich so gehandhabt wird. Macht ja auch bestimmt Spaß. Gerade wenn man sich, wenn das ja eh das favorisierte System ist, das muss man ja auch sagen. Also,
ne? Definitiv. Also ja, also es war ein guter Wechsel, weil vorher habe ich 17 Jahre, glaube ich, mit Canon fotografiert und ich hatte mir damals eigentlich nie vorstellen können, zu Sony zu wechseln. Hat sich dann aber doch ergeben.
Aber dann haben wir mit der Usergruppe gefunden.
Genau. Nee, die war damals noch gar nicht für mich so relevant oder beziehungsweise bekannt, aber ich hatte dann echt einen guten Austausch gehabt und das Ja, es sollte alles so passieren, weil ich habe dann über einen Kontakt den Kontakt zur Leiterin vom Pro Support bekommen und meinte, ja, ich bin mit meiner Ausrüstung unzufrieden und habe jetzt von dem Kollegen gehört, dass es alles so gut funktionieren soll. Und dann sagte sie, ja, pass auf, schick mir gleich mal eine Mail mit deiner kompletten Liste zu und dann gucke ich, dass ich dir 1:1 alles mal zum Testen schicke. 2 Tage später hatte ich 2 Riesenkartons da gehabt, quasi meine Ausrüstung 1:1 von Sony. Und habe dann den ersten Termin damit gemacht und da lagen Welten dazwischen. Und nach dem zweiten Termin habe ich dann angefangen, mein Canon-Equipment zu verkaufen, habe meine Händler angerufen und die Bestellung aufgegeben. Und ja, das war dann mein Wechsel zu Sony.
Apropos Leidenschaft. Wir reden die ganze Zeit eigentlich über Kreativität und Leidenschaft, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe tatsächlich, das hatte ich auch eben im Vorgespräch gesagt, ich glaube, weil ich es nicht aktiviert hatte, erst ganz spät gesehen, dass du auf der Webseite auch eine eigene Playlist hast. Die ich mir dann eben angehört habe und merkte, oh, dann gibt es ja noch ein paar mehr Schnittstellen sozusagen. Stell dir jetzt mal so, ich sag mal, 5 Fragen. Gucken wir mal. Ich versuche mal, das mit dem Timer zu machen, dass es nicht allzu lange wird. Ich muss nur gerade die Frageliste suchen. Erste Frage. Und wie gesagt, spontan antworten. Ne? Du kannst es gerne erklären, aber die erste Antwort sollte schon spontan sein. Deswegen, es gibt nicht richtig oder falsch. Das ist deine Meinung. Punkrock oder Pop?
Punkrock. Also Punkrock ist zwar eigentlich auch nicht so ganz meins, aber es darf gitarrenlastig sein.
Das war der Hintergrund der Frage. Punkrock war jetzt ein bisschen zu eng gefasst. Ich wollte jetzt nicht das böse Wort Emo sagen.
Ich hatte früher auch meine Haare schwarz. Also ich hatte eine...
Und auch den Scheitel hier, so über einem Auge.
Auch das hatte ich und ich bin abends eine Zeit lang mit Kajal rausgegangen und schwarze Fingernägel und das volle Programm. Also
Wie sich das so gehört, wenn man 2017 ist. Ich glaube, es liegt an mir, aber ich assoziiere das auch sehr mit Köln. Als und dem Kölner Umland. So und so ist die Playlist halt auch, ohne dir jetzt großartig zu wissen. Aber das ist auch was, wo du jetzt sagen würdest, ey, das stelle ich auf die Webseite, das prägt, hat mich geprägt. So.
Ja, definitiv. Also unterstreiche ich aber auch alles, was du gesagt hast. Also gerade Köln, Ehrenfeld, das war ja so, dass das alternative Viertel in Köln hat sich ja mittlerweile komplett gewandelt. Aber ich weiß noch, wir waren freitags im Underground, immer samstags in der Live Music Hall. Ab und an dann im Ruhrgebiet, ich glaube Duisburg, Palp hieß es. Deswegen definitiv und die Musikrichtung halt auch. Also ja, ich höre auch andere Sachen, aber wenn man mich vor die Wahl stellen würde, welche Musik du jetzt ab jetzt nur noch hören kannst, dann wäre es definitiv die gitarrenlastige, ich nenne es mal einfach weit aufgegriffen, alternative Geschichte, weil ob es jetzt Metalcore ist oder Screamo oder Emocore oder Hardcore, also es kommt da für mich auf die Band an und ob die eine jetzt ein bisschen mehr schreit oder weniger schreit, die andere melodischer ist, das macht's da nicht aus. Wobei der Favorite halt Boys That Fire ist, der auf der Liste auftaucht.
Die nächste Frage schließt sich so ein bisschen daran an, im weitestgehend. Trennst du räumlich oder auch zeitlich dein Privat- und dein Arbeitsleben streng voneinander? Oder ist das sowas, was überlappt und ineinander fließt, einfach aufgrund der Tätigkeit und wie deine Familie organisiert ist?
Nee, im Grunde ist es ineinander verwurzelt und eng beieinander, weil ich habe mein Büro auch in der Wohnung, in unserer Wohnung drin. Das heißt, ich arbeite die Office-Themen von zu Hause ab. Und ja, alles andere ergibt sich dann. Also ich habe, meine Frau ist halt auch selbstständig. Das heißt, da kann man sich dann um den Sohn dementsprechend kümmern. Und mein Job ist mir halt einfach wichtig. Und da nehme ich mir dann halt auch die Freiheiten raus. Und wenn es dann halt länger weggeht, das zu machen. Also da musste ich auch lange an mir arbeiten. Nicht, was der Job als solches betrifft, wenn es einen Auftrag gab, aber was freie Projekte betrifft, beispielsweise, ich habe letztes Jahr ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching gemacht und eine Freundin, ja, eine sehr gute Freundin von mir lebt in Kapstadt und ich wollte sie schon immer da unten mal besuchen. Das Ganze auch natürlich mit der freien Arbeit verbinden. Und ich wollte es die ganzen Jahre immer wieder machen, hatte aber nie den richtigen Antrieb, das zu machen. weil ich gedanklich auch immer gesagt habe, nee, kannst du nicht machen, kannst jetzt nicht alleine da runterfliegen und das für dich machen. Und das hat sich geswitcht und ja, das wird jetzt auf jeden Fall dann auch umgesetzt, natürlich dann in Absprache damit, weil es gibt ja da ein paar Leute mit zu berücksichtigen, die versorgt werden wollen. Und
so ein bisschen dann.
Dementsprechend ist es natürlich alles miteinander verzahnt. Also ist es auch nicht so, dass ich sage, Wochenende arbeite ich nicht. Das ist dann Zeit, sondern es muss alles miteinander kombinierbar sein.
Würde ich jetzt auch so unterschreiben, ja.
Ja, ja, aber da auch ja deswegen, weil es mir halt einfach, also mein Job macht mir Spaß. Also mein Job ist halt nicht dafür da. Natürlich muss man damit Geld verdienen, aber es ist halt einfach was, was ich gerne mache, was ich nicht mache, weil ich es machen muss, des Geldes wegen, sondern es ist was, weil ich es machen will. Und dadurch hat der halt auch einen hohen Stellenwert. Und wenn familiär jemand Geburtstag hat und ich habe eine Produktion, auf die ich Bock habe, dann ist es die Produktion.
Aber ist es dann trotzdem für dich wichtig zu sagen, hier in der räumlichen Trennung, in der Wohnung, da wo du jetzt sitzt, so, wenn ich die Tür zumache, dann ist das auch eine gewisse Wall, die dazwischen gezogen ist, eine Wand, so dass das eine ein bisschen von dem anderen getrennt ist?
Definitiv. Ja, klar. Also, ja,
also im Grunde ist... Wenn Hund zahlt, dann Hund zahlt.
Genau.
Wenn Hund zahlt, dann Kind zahlt.
So. Genau. Ja, wobei, ja, Handy ist halt immer mit dabei, ne? Und Mails können immer reinkommen und aufploppen. Es gibt Momente, da schaffe ich es dann auch mal, das Handy zu ignorieren, aber ich bin schon irgendwie immer so ein bisschen in der anderen Welt mit drin, also in der Arbeitswelt mit drin, ja. Ja, nein, es gibt aber auch mal Momente, da sage ich dann bewusst, dass das Handy ist jetzt gerade nicht dabei. Dabei schon, aber halt lautlos und wird nicht geachtet. Aber genauso wie wenn ich im Büro bin, die meiste Zeit ist die Tür offen, das heißt, der Kleine kann reinkommen. Wenn dann wirklich was ist, wo ich mich konzentrieren muss, dann sage ich das auch und dann ist die Tür zu. Und genau. Aber ansonsten ist es wirklich komplett vermischt miteinander.
Das ist für dich. Also klar, sonst würdest du wahrscheinlich nicht machen, aber manchmal rutscht man ja in sowas rein und fühlt sich vielleicht unwohl damit, aber das ist für dich genauso wie es ist völlig, völlig in Ordnung. Also das fördert eher deine Kreativität, so.
Genau.
So ausgedrückt.
Ja, also ja, auch durch das Coaching ist es halt so, dass ich mir bewusst darüber bin, wie es ist und wenn es mich stören würde, dann würde ich es ändern. Aber nee. So wie ich es mache, mache ich es, weil es einfach meins ist, genauso, ja, auch Urlaub. Im Urlaub werden zumindest Mails gecheckt oder sowas. Ich nehme keine Kameras mit in den Urlaub, das mache ich nicht, aber der Rechner ist dabei, ja.
Ist ein guter Satz, wenn es mich stört, würde ich es ändern, ja.
Genau, also für mich ist beispielsweise dieses Jahr das Wort, das wichtigste Wort eigentlich Akzeptanz geworden. Und zwar bedeutet es für mich, Dinge, wie sie sind, zu akzeptieren. Entweder kann ich eine Situation ändern, dann ändere ich sie. Das heißt, ich akzeptiere die Veränderung. Oder ich sage, ich kann die Situation nicht verändern. Dann muss ich gucken, wie ich es zu meinen mache und es so zu akzeptieren. Aber die ganze Zeit über was zu jammern, was entweder nicht veränderbar ist oder was ich verändern kann, macht halt keinen Sinn. Also ein klassisches Beispiel. Ich mag absolut nicht graues Wetter, Regen, nass und kalt. Ist absolut nicht meins. Ich habe aber letztes Jahr das Eisbaden für mich entdeckt. Zwei Freunde und Kollegen haben mich in die Richtung gedrängt und irgendwie hat es mir halt viel gegeben und deswegen bin letztes Jahr halt jedes Jahr zum See oder jeden zweiten Tag zum See gefahren, was ein erheblicher Zeitaufwand war und habe mir jetzt für dieses Jahr so ein mobiles Eistube geholt und steht bei mir auf der Terrasse. Das heißt, ich kann die Situation draußen, wie sie ist, nicht verändern, weil das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Natürlich könnte ich sagen, okay, ich fliege irgendwo hin, wo Sonne ist. Mein Sohn ist gerade in der Schule. Schwierig. Also muss ich die Situation akzeptieren, wie sie ist. Ich habe aber was auch kalt ist, was mich aber wieder positiv stimmt, sprich das Eisbaden. Das heißt, ich kombiniere beides und dadurch habe ich direkt ein positives Gefühl, weil das Eisbaden mir in dem Augenblick oder danach einfach positive Energie verschafft und somit, ja, das ist das, was ich meine mit akzeptieren und so für dich zu wandeln, dass es dann einen positiven Impact hat, statt die ganze Zeit irgendwie darüber zu jammern, dass etwas ist, wie es ist, ohne es zu verändern.
Auch das würde ich jetzt genauso unterschreiben, aufgrund von Ereignissen der letzten 5 Jahre. Da hätte ich vorher nämlich auch so nicht gesehen, ja. Tatsächlich. Aber so diese Akzeptanz von gewissen Dingen, die man nicht ändern kann und dafür das, was man im Griff hat, versuchen zu seinem zu machen.
Genau.
Und offen für Neues zu sein, wie das Eisbaden.
Richtig.
Hätte man sich vielleicht vorher nicht vorstellen können, dass einem das was gibt. Es schadet nichts, eine Sache auszuprobieren und dann festzustellen, ach, weißt du was, das ist nichts für mich. Den Luxus hat man ja. Genau, bei uns war aber auch die bewusste Entscheidung bei der Agentur auf 100% remote umzuschalten und nie wieder zurückzugehen in dieses, man hängt die ganze Zeit in einem Großraumbüro irgendwie ab und macht ein Meeting nach dem anderen in dem Meetingraum oder fährt zu Kunden oder so in großen Stil. Ne?
Genau. Und wenn man die Entscheidung bewusst macht, ist es so. Und ja, ich meine, wir haben halt auch in unserem Job so viele Freiheiten. Ich meine, wenn wir sagen jetzt einfach, keine Ahnung, wir brauchen jetzt ein Glas Milch und haben es nicht da, dann können wir jetzt gehen und hängen halt nicht irgendwo im Büro, auf einer Produktion, in der Pflege fest und nachher ist der Laden zu oder kurzfristig zum Arzt oder was auch immer. Also
genau. Ja, ja, solche Sachen alleine schon, ne? Ja.
Diese Selbstverständlichkeiten für uns, aber die mal reflektieren zu dürfen, zu sehen, was das Ganze mit sich bringt, das ist schon einiges.
Ja, machst du das seitdem verstärkter, auch zu reflektieren, wie Sachen gerade sind und sich das bewusster zu machen?
Zumindest in den letzten, also es hat bei mir alles ein bisschen gedauert, dass es sacken musste, also diese Coaching-Geschichte und auch noch viele Ereignisse, die dann danach und in diesem Jahr passiert sind. Aber jetzt gerade so die letzten Monate vermehrt, dass man einfach sagt, hey, es müssen nicht immer die großen Sprünge sein, um eine positive Veränderung zu sehen, sondern guck dir einfach mal irgendwie die kleinen Erfolge an, die kleinen Geschichten, die passiert sind, die man so selbstverständlich wahrnimmt, die aber im Grunde einen gewissen Luxus auch darstellen, weil sie nicht jeder haben darf.
Hm. Ja. Das sage ich, glaube ich, mir selber einmal in der Woche. Als Mantra. Ja. Das wäre übrigens meine dritte und letzte Frage dazu. Da hast du Projekte, die du in deinem Leben gemacht hast, die dich damals unfassbar begeistert haben und wo du später gesagt hast, das war okay für die Zeit oder für was ich da gemacht habe. Heutzutage würde ich das nicht komplett, aber ich würde es sehr stark anders machen.
Ich glaube, grundsätzlich würde ich vieles anders machen. Einfach aufgrund der Erfahrung. Aber du machst ja ein Projekt, um darüber dann auch die Erfahrung zu sammeln. Und du sammelst damit die Erfahrung. Und im Normalfall würde ich mal behaupten, ist es bei uns im Kreativbereich immer so, dass du rückblickend sagst, was habe ich damals gemacht, würde ich heute einfach anders machen. Und aber in der damaligen Zeit war es dann okay. Deswegen, nee, also jedes Projekt, also ich würde mal sagen, jedes Projekt, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, als ich es gemacht habe, habe ich es genau mit dem Wissen, dem Können und genauso ja umgesetzt, wie es zu dem Zeitpunkt richtig war. Weil jetzt rückblickend darauf zurückzublicken, wird natürlich wieder was anderes hervorrufen.
Das ist fast auch schon ein gutes Schlusswort, fast schon, also Schlusssätze gewesen.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Es freut mich, dass du diesmal dabei warst und ich freue mich schon jetzt schon aufs nächste Mal, das muss ich wirklich sagen. Es war eine perfekte erste Folge, wenn ich ehrlich bin.
Danke dir.
Ja, es war ein sehr schönes, angenehmes Gespräch und ich hoffe, du hattest Spaß und ich hoffe, die ganzen Hörerinnen und ZuschauerInnen hatten Spaß, während sie uns dabei zugucken und zuhören durften. Hast du noch eine Sache, die du unbedingt loswerden wolltest als Schlusswort? Irgendwas, irgendein Projekt, was du gerade machst, irgendwas, irgendein Tipp?
Projekt steht an. Wenn ich jetzt darüber anfange, dann wird es wieder ausarten. Ich würde nur einfach sagen, wenn das jetzt hier die erste Folge deines, eures Podcasts ist, dann bleibt einfach dran und schaut euch die nächsten Folgen an oder hört sie euch an. Ich glaube, da kommen noch viele spannende Gäste, so wie ich gehört habe. Und ja, das gebe ich euch mit.
Das freut mich, dass du uns jetzt empfohlen hast, anstatt eine Arbeit von dir zu empfehlen. Das finde ich super. Danke dir.
Gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Restnachmittag, wie wir jetzt haben. Freue mich aufs nächste Mal.
Bis dann. Ich mich auch. Bis dann.
Alles klar.
Ciao.
Ciao.